Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zwischentöne mit Marietta Schwarz am Mikrofon. Laila Stieler ist heute zu Gast im Studio, Drehbuchautorin, vor kurzem frisch ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis für ihr Drehbuch zu Gundermann, dem Film über den singenden Baggerfahrer aus der Lausitz, der mit dem Sozialismus ringt. Und damit hallo und guten Tag, Laila Stieler. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Ja, Gundermann ringt mit dem Sozialismus. Andere Figuren in ihren Filmen, die ringen auch. Also da gibt es diesen Autoverkäufer in Willenbrock, der überfallen wird in seinem Haus und dann auch eine tiefe Verunsicherung erlebt. Oder die Polizistin. Wolke 9 geht ein bisschen in eine andere Richtung, könnten wir aber auch noch nennen, weil es einer dieser Filme ist, den Sie mit Andreas Dresen gemacht haben. Und dann haben Sie aber auch zum Beispiel diesen Teil der NSU-Trilogie geschrieben, Die Opfer. Mhm. Ich habe mir so überlegt, als ich diese Filme mir alle nochmal angeschaut habe, ob es da so eine Laila-Stieler-Linie gibt. Also Sie kriegen ja Angebote, ne? Mhm. Bei welchen Angeboten sagen Sie sofort ja?
Bei denen, die nicht verfilmbar sind. Oder bei denen, wo die meisten Leute mir abraten. Nee, Spaß beiseite. Also ich meine, dieses Ringen, das ist ja Drama, ne? Also das kann man im Grunde, da kann man, diese Folie kann man ja auf viele Filme legen und sagen, ja, okay, also natürlich, dass es Drama ist, wenn Figuren mit irgendwas ringen müssen,
das
ja,
stimmt.
So entweder außen oder innen, ja, so. Aber ja, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, ein starker innerer Konflikt ist für mich schon interessant, muss ich sagen. Da gibt es einen gewissen Ehrgeiz bei mir, den dann nach außen zu bringen. Weil das ist ja, ist klar, wenn du Drehbuch schreibst, dann kannst du ja immer nur erzählen, was man sieht. Also du kannst nur das darstellen, also das beschreiben, was man in einem Bild sehen kann. Es nutzt mir gar nichts, wenn ich dann anfange, irgendwelche Gedanken aufzuschreiben oder Stimmungen oder so, ja. Aber wenn es um eine innere Stimmung eines Helden geht, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, wie kriege ich das erzählt, wie kriege ich das nach außen. Das finde ich nach wie vor einen sehr, sehr reizvollen Vorgang. Mhm.
Ja, und dann gab es jetzt diese Verleihung des Deutschen Filmpreises vor einigen Wochen. Davor haben Sie ganz bescheiden gesagt, naja, es wäre ganz schön, wenn ich einen Preis bekäme fürs Drehbuch. Aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, denn wir sind ja da alle im Team zusammen da. Ja, und dann hat das Team mal eben 6 Preise abgeräumt für diesen Film Gundermann. Mhm. Hat sich das angebahnt? Also haben Sie damit gerechnet?
Nee, also man kann ja auch damit gar nicht rechnen. Also das sowieso, wenn du einen Film machst, dann gibt es ja immer nur Etappenziele, beim Drehbuchschreiben ja auch. Ja, also das, beim Drehbuchschreiben gibt es immer erstmal die nächste Fassung, die muss gut werden. So. Und irgendwann ist es dann sozusagen die Drehfassung und dann ist ein Film entstanden und dann muss der Rohschnitt gut sein und dann versuchst du natürlich auch noch irgendwie zu helfen, wo du helfen kannst als Autor, wobei du ja dann doch schon ein bisschen draußen stehst und so weiter. Und dann, und sagen wir mal, die Ziellinie ist schon ganz schön erreicht, wenn der Film ins Kino kommt. Und wenn er dann noch Leuten gefällt, dann ist das super, ja. So. Und alles, was dann darüber hinauskommt, das ist nichts, womit man irgendwie rechnen kann und sollte. Also ich weiß nicht, ich tue das auch nicht, ja.
Ja, wir müssen mal kurz sagen, vielleicht für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, worum es eigentlich geht. Also ich habe das schon genannt, der singende Baggerfahrer Gundermann, Gerhard Gundermann, der Mann, der im Tagebau arbeitete und in diesem Bagger eben seine Liedtexte schrieb. Und wie man in diesem Film erfährt, eben ja ringt mit dem System, in dem er irgendwie lebt, aber von dem er auch irgendwie überzeugt ist, oder?
Ja. Also er ringt ja nicht nur im Film, ringt er ja nicht nur mit dem System, sondern er ringt vor allen Dingen, nachdem das System nicht mehr existiert, damit, was es ihm bedeutet hat und was er vielleicht für Fehler gemacht hat, nicht? Also welche Überzeugungen eventuell damals nicht richtig waren oder doch richtig unter dem Gesichtspunkt, dass die Zeiten eben anders waren. Weil die Hauptebene des Films erzählt ja dann doch ein anderes Ringen, erzählt eben dieses Ringen mit, habe ich Schuld an irgendwas, was habe ich da nur angestellt oder habe ich überhaupt was angestellt, war, ist das nicht alles verzeihlich?
Und das, was er angestellt hat oder was verzeihlich ist, ist eben, dass er für die Stasi gearbeitet hat. Und das kommt im Film sehr schnell, also dann verrät man dann eben auch jetzt nicht viel, eine der ersten Szenen. Und damals kam es in den 90er Jahren raus, die Sache mit der Stasi-Akte, meine ich.
Ja.
Jetzt frage ich Sie, hätte es diesen Film Gundermann auch ohne die Stasi-Akte gegeben?
Ja, da wäre er vielleicht anders geworden.
Wäre das auch interessant gewesen?
Naja, das ist natürlich sehr hypothetisch, ne? Also das wäre ein anderer Film, definitiv, nicht? Weil du brauchst ja sozusagen zu der Überzeugung ein Gegengewicht, ne? Und das ist ja also ganz im dramatischen Sinne jetzt oder auch im dramaturgischen, ne? Brauchst du natürlich, sagen wir mal, so eine Fragestellung, wie wen oder was kann ich opfern, ja, wenn ich an eine gute Sache glaube. Und dass jemand einfach nur an eine gute Sache glaubt, ist jetzt erstmal noch nicht dramatisch, nicht? Also erst wenn man sozusagen dann rüberwandert auf die andere Seite und für die gute Sache etwas wahnsinnig Schlechtes in Kauf nimmt, nicht? Dann wird es interessant, ne? Und auch, wie weit geht man dabei?
Sie haben ja lange an diesem Drehbuch geschrieben, 10, 12 Jahre, glaube ich, immer neue Versionen. Wenn man dann mal so zurückgeht, gab es eben diesen Punkt, wo man anfängt, wo man diese Idee hat. Das muss so Mitte der Nullerjahre gewesen sein. Und das war wohl so, dass nicht nur Sie diese Idee hatten, sondern Andreas Dresen auch.
Ja, also wir haben das nicht mehr genau rekonstruiert gekriegt. Wir können beide uns nur noch an diesen Spaziergang erinnern, wo wir beschlossen haben, den Film zu machen. Das war 2006. Also das ist dann sowas wie ein Startschuss. Da fängt man dann langsam an, sagen wir mal, zu recherchieren. Also ja, also die Idee ist auch schon viel, viel älter, ja, dazu. Also das, dieses Leben zu verfilmen, die rührt schon aus den 90ern, sowohl bei Andi wie auch bei mir. Und
es gab ja auch Dokumentarfilme über ihn.
Ja, es gab 2 Dokumentarfilme, sind auch sehr sehenswert. Und sagen wir mal, dieser Startschuss dann eben, jetzt fangen wir aber wirklich damit an, das war eben 2006 und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Also für mich ist das sozusagen der Beginn, ja, weil wenn ich anfange, mich mit was ernsthaft zu beschäftigen, dann meine ich es auch ernst und dann wird es sozusagen Arbeit, ja. Dann fange ich an, die ersten Notizen zu machen und die fließen dann irgendwie mehr oder weniger alle ein.
Ja, ich frage mich, was sozusagen der Punkt war, wo Sie beide gesagt haben, das ist einfach eine super Geschichte, das ist so gut tauglich.
Ja, das muss um die Zeit gewesen sein.
Was war es beim Gundermann?
Also kurz gesagt, dass der so ist wie wir, so ein bisschen dafür und ein bisschen dagegen.
Interessant.
Also in unserem Verhältnis zur DDR. Also das, sagen wir mal, auf der ganz inhaltlichen Ebene des Charakters, den wir erzählen wollten, auf einer Ebene, die außerhalb des Films stattfand, war es natürlich die Tatsache, dass wir Figuren wie diese so noch nicht gesehen hatten. Ja, also Figuren, die in der Widersprüchlichkeit zu dem System Sozialismus und DDR stehen. Also eben zutiefst bejahend, wenn es um die Idee einer gerechten Gesellschaft geht, aber geradezu hasserfüllt, wenn es um die Ausführung dessen geht. Und das war Gundermann.
Ich erinnere mich an diesen Abend im August letztes Jahr, als in Berlin am Kulturforum die Premiere war. Also ich glaube, es war die Berlin-Premiere oder vielleicht Deutschland-Premiere des Filmes Gundermann. Warmes Wetter, es waren hunderte Leute, vielleicht auch über 1000 da. Und eine irre emotionale Stimmung. Also ja, da haben die Leute...
Die Leinwand wälte sich immer so ein bisschen vom
Wind. Nicht erinnern. Ich kann mich eben daran erinnern, dass die Leute mitgesungen haben bei jedem dieser Lieder und dass es wahnsinnig rührend war.
Das ist ja schön. Also ich glaube, für mich war es damals das weiß ich gar nicht, die wievielte öffentliche Aufführung. Und ich hatte auch schon davor Premieren, glaube ich, erlebt. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich bin mit Daten überhaupt nicht sehr sicher, aber... Also immer, ich sag mal so, man ist ja unterschiedlich drauf, ja, so. Und ich war so, ich habe eben tatsächlich mehr auf die Leinwand geachtet in dem Moment als auf den Film und wie er auf mich wirkt und wie er auf die Leute wirkt und so. Manchmal fremdelt man ja dann, ja, so jetzt so, je öfter ich den Film sehe, umso mehr nehme ich das auch an. Gar keine Frage, ich stehe dazu, ja, aber es gibt eben Tage, da hadere ich dann mit Dingen, ja, die ich meine, meiner Meinung nach vielleicht besser gemacht haben könnte oder so, ja.
Aber dieses Gefühl, was da im Publikum, also ich saß natürlich dann eben im Publikum mittendrin und um mich rum waren alle berührt. Ich habe mich eben gefragt, was das bei den Leuten ausgelöst hat. Also es gab danach auch Begegnungen mit Menschen, die zu Hause Filmplakate liegen hatten. Und die hatten sie noch nicht aufgehängt. Aber es waren so viele Menschen, die einfach über diesen, so irgendwie kam man immer auf diesen Film Gundermann. Es haben wirklich viele darüber gesprochen. Ja, hat man die irgendwo abgeholt? Also ist das für Sie ein Ausflug in die alte Heimat gewesen? Oder was ist das? Oder Sie haben es ja eben so schön gesagt, er hat etwas von uns, trägt er.
Naja, ich habe mich ja 12 Jahre lang damit beschäftigt. Also bei mir war er ja immer, nicht? Also das war dieses Thema und diese Figur, die war immer, die war sozusagen über die Jahre immer an meiner Seite. Nicht ständig, nicht jeden Tag oder so, aber in den Phasen, in denen ich dran gearbeitet habe, dann natürlich und auch davor und danach immer jeweils. Also das war natürlich, und wenn du sozusagen aus so einem gleitenden Prozess so rauskommst, der Film ist fertig und plötzlich sehen den die Leute und reagieren darauf, ja, dann, also mir war das anfangs nicht ganz klar, was da so stark funktioniert, ja, so, ich kann mir das jetzt mehr und mehr erklären, aber den Abstand habe ich natürlich nicht, ja, dass das bei mir genauso wäre, ja, also dass mich der Film auch irgendwo abholt, weil ich habe mich ja damit beschäftigt, ne, aber ich glaube, hier sind so Schnittmengen, ne, hier, also zum einen ist es vielleicht der Film und ja, natürlich, also eine ganz inhaltliche Sache, dass wir eben sehr lange dran gearbeitet und uns um die größtmögliche Wahrhaftigkeit dann auch im Erzählen der emotionalen Konflikt bemüht haben. So, das sieht man wahrscheinlich auch, ja, so, dass es sozusagen für uns ein ganz ehrliches und was sagt man so blöd, Herzensprojekt, aber so ein Projekt war, das uns so wichtig war, dass wir das machen mussten, ja. Und das überträgt sich wohl, neben vielen anderen Dingen, die sich auch übertragen, nämlich die einfach ganz mal handwerklich von vielen Gewerken, die ja auch ausgezeichnet wurden und zu Recht ausgezeichnet wurden, ja, und vielen, die auch nicht ausgezeichnet wurden und auch eine tolle Arbeit gemacht haben, wirklich zum Teil eben Höchstleistungen waren, ja. Und die kommen dann da zusammen. Und natürlich auch immer wieder bei Andi Dresen. Also das steht sozusagen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite steht vielleicht auch die Sehnsucht, nach einer gewissen Zeit noch mal was anderes über die DDR zu erfahren, als dass es hier die Täter und da die Opfer gab und hier die Bösen und da die Guten und so weiter.
Das werden wir später noch mal fortsetzen. Wir müssen unbedingt Jens Gundermann hören.
Okay.
Ich sitz auf meiner Bank und lass die Zwiebel stinken, das macht die Mücken krank und lässt die Sonne sinken. Der Weißwein lockt und lässt den alten Papa hinken. Ich habe heute Bock, mich ganz langsam zu betrinken. Meine Augen tauchen in das Abendlicht, das ist so milde wie seit 20 Jahren nicht. Der Hund macht Frieden mit der Katze, weil er hat die Gicht. Und ich war jetzt schon ein Dreivierteljahr nicht mehr auf Schicht. Das war mein zweitbester Sommer. Ich schlürf ihn aus bis zum letzten Zug. Ich will das alles hier.
Das war mein zweitbester Sommer von Gerhard Gundermann. Laila Stieler hat sich diesen Titel gewünscht, Drehbuchautorin unter anderem vom preisgekrönten Film Gundermann. Frau Stieler, der Alexander Scheer, der den Gundermann in diesem Film spielt, der hat ja bei der Preisverleihung gesagt, den Gundermann habe ich zu DDR-Zeiten nie gehört, das war mir einfach zu ostig. Aber das sehe ich jetzt anders. Wie war das denn bei Ihnen?
Also ganz ähnlich zugegeben. Ich mochte so deutschsprachige Musik gar nicht. Aber ich war da auch generell nicht sehr wählerisch und auch nicht sehr informiert. Gundermann war mir ein Begriff, weniger wegen der Musik, natürlich auch wegen der Musik, weil die Musik hat ihn ja so bekannt gemacht, ne? Also wenn er nur Baggerfahrer gewesen wäre, hätte ich vielleicht nicht so viel von ihm gehört. Aber ja, in der DDR hatte ich von Gundermann gehört und war auch so bei einem Konzert Konzert mal. Also ohne, dass ich jetzt so total weggefegt war.
War man nicht weggefegt?
Ja, nee, ich fand den schon interessant. Als Typen fand ich den interessant jetzt. Die Musik weiß ich nicht. Also das kam dann erst nach der Wende, vielleicht auch, weil die Musik sich nach der Wende auch nochmal geändert hat. Ne? Also weil das auch die Inhalte und die Zielrichtung der Musik sich geändert haben.
In welche Richtung?
Naja, ich meine, er hat ja zu DDR-Zeiten, und das war ja auch interessant an ihm, schon provokante Texte gemacht, die versuchten eben das System zu kritisieren oder also direkt auch politische Dinge aufgriffen. Und nach der Wende war das dann schon anders, ja. Das war schon deutlich von Wehmut geprägt, ja. Und das war das, was mich auch so fasziniert hat dann daran und mich so angezogen hat und viele andere Menschen, glaube ich, auch, ja. Dieser Mut zur Trauer, dass er einer der wenigen war, die gesagt haben, ich muss hier auch von was Abschied nehmen und das lasse ich mir jetzt auch nicht wegnehmen, ja, dass mir das leid tut, dass es die DDR nicht mehr gibt.
Ist etwas, wovon heute wenig geredet wird, finde ich, oder worüber es immer noch schwer ist zu reden, über diesen Verlustschmerz.
Ja. Also über den Schmerz lässt sich vielleicht noch am ehesten reden, nicht? Aber man ist ja schnell in so einer Generaldebatte und sieht sich dann mit der Frage konfrontiert, wie wünschst du dir das zurück oder was? Und dann muss man anfangen zu begründen und sich zu rechtfertigen und ist schon so in so einer blöden Position, in der man gar nicht sein. Und so, das... Und das war natürlich nach der Wende ja noch viel stärker, nicht? Also da dachten ja, glaube ich, die DDR-Bürger, ich meine mich eingeschlossen, auch mal alle selber, dass wir jetzt doch besser nicht trauern, weil dem System sollte man nicht hinterher trauern, da ist ja so viel Schlimmes passiert und so weiter und man soll jetzt nach vorne gucken und es ist so viel Tolles passiert jetzt in der Zwischenzeit und die Welt steht uns offen, ist ja auch alles wahr, ja?
Aber?
Ja, aber der Schmerz und der Abschied lässt sich ja nicht wegreden, nicht? Und das Gefühl von, wie soll ich sagen, auch verlorener Heimat, ja? Also es hat sich ja vieles geändert im Leben, wahnsinnig viel, ja? Von kleinen bis großen Dingen. Das ist ja einmal fix den Teppich unter den Füßen weggezogen, ne?
Wo Sie jetzt Heimat ansprechen. Sie haben ja die ersten Jahre Ihres Lebens in Thüringen verbracht. Mhm. Neustadt an der Orla, das ist so irgendwie so zwischen Jena und Gera.
Ja, Ostthüringen.
Ostthüringen. Genau. Da haben Sie da noch Erinnerungen an diese Region oder so einen Bezug? Oder ist das?
Naja, der Bezug ist jetzt deutlich geringer geworden. Meine Großeltern, die dort lebten, sind gestorben. Und ich habe da noch Verwandte unten, aber ich bin leider seltener. Und die Erinnerung, also das kann ich jetzt nicht genau definieren, ob die nur aus meinen ersten 3 oder 4 Lebensjahren, dann die hat man, glaube ich, normalerweise nicht so viel Erinnerung oder von später kommen. Aber auch da dockt ganz vieles an, ja, von dem, was Gundermann so besingt, ja. Also da wir es heute gerade so heiß draußen haben, ich erinnere mich schon, wie ich als Kind immer barfuß draußen rumlief und die Straßen waren so wahnsinnig schlecht geteert und ich hatte immer diesen Teer an den Füßen kleben. Das war irgendwie lästig. Meine Oma hat immer Butter genommen, um das abzumachen. Gute Butter, ja, musste man nehmen, damit
gute
man den Teer von den Füßen runterkriegt. Zum Beispiel.
Ja, das war die Großmutter, bei der Sie die ersten Jahre aufgewachsen sind. Ja. Und Ihre Mutter war alleinerziehend?
Nein, meine Mutter war Studentin, war verheiratet, später geschieden, dann wieder verheiratet und dann kam ich sozusagen in das bereitete Nest mit neuem Vater.
Mit neuem Vater. Mhm. Und der alte Vater, den haben Sie ja auch erst ganz spät kennengelernt.
Ja, den habe ich erst mit 30 kennengelernt, ja. Der ist Libanese und hat in der DDR studiert und ist aber dann irgendwann in den Libanon zurückgegangen. Und das war ja, das nannte sich damals so in unserem Geografiebuch stand, glaube ich, junge Nationalstaaten. Der Libanon galt anfangs als junger Nationalstaat, dann fing der Krieg an, dann war es doch wieder kapitalistisches Ausland. Und da war im Grunde überhaupt kein Kontakt hinzukriegen oder so. Also selbst wenn ich gewollt hätte, was ich vielleicht zu der Zeit gar nicht wollte oder nicht wusste, ob ich das wollte, hätte man, sagen wir mal, bis 1989 nur schwerlich Kontakt aufnehmen können, ja.
Und dann mit 30, das war wahrscheinlich ein Klopper.
Ja, das bahnte sich so ein bisschen an. Wir haben uns geschrieben eine Zeit lang. Und dann gab es ein erstes Telefonat, da rief er plötzlich an, das war irgendein Nachmittag, und sagte, du, ich bin hier um die Ecke, ich bin in Mulhouse, möchtest du nicht vorbeikommen? Also Mühlhausen, er war da irgendwie zu einem Studienaufenthalt mit Kollegen. Und also um die Ecke.
Von Berlin um die Ecke.
Von Berlin um die Ecke. Und und ich habe gedacht, oh Gott, ja, ich meine, das ist, was einem dann alles durch den Kopf geht, ja. Und hat Familie, man hat Arbeit und so weiter. Und das ist schon eine ordentliche Reise. Und will ich das jetzt überhaupt, die ganzen Ängste, ja, was erwartet mich da? Und habe gesagt, ja, na klar, ich komme, ja, so. Und dann bin ich da hingefahren und habe ihn kennengelernt. Das war natürlich, meine, gut, wie ist es so, wenn du dir jemanden über lange Zeit ausmalst? Ich hatte natürlich Fotos gesehen, ja, aber wie ist der so? Wie bewegt der sich? Kriegen wir Kontakt zueinander? Können wir miteinander reden? Also jetzt nicht nur sprechen, sondern auch reden, ja. Und das war
und das ging.
Das ging. Das war schon, da war ich dann trotz alledem so mit einem Bein so in dem, was man sozusagen von anderen Leuten immer als Film sieht, ja. Und mit dem anderen war ich das, ja. So, und
das ist ja auch ein sehr guter Filmstoff.
Ja, stimmt. Zu nah. Im Moment zumindest. Nein, das war eine sehr intensive Zeit, ja. Die haben dann eine knappe Woche miteinander verbracht.
Ach so, gleich eine ganze Woche. Mhm. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, war nicht geplant. Also das war, ich hatte gedacht so, also ich hatte gedacht, naja, 2 bis 3 Tage vielleicht, ja, so. Und dann sind wir uns begegnet da am Bahnhof nach einigem Hin und Her mit Zugverspätung und so weiter. Und es war so unfassbar angespannt, ja, dass ich dachte, du bleibst hier nur einen Tag und dann fährst du wieder nach Hause. Das geht gar nicht, ja, so. Und dann gab es so eine Situation, da holte er eine Zigarette raus und ich hatte mich bis dahin nicht getraut zu rauchen, weil ich wollte ja irgendwie auch eine anständige Tochter sein, ja, mit immerhin 30 Jahren, ja, so. Und ich fragte ihn dann, ob ich auch eine haben dürfte, und dann steckten wir uns die Zigaretten an und er steckte die sich so komisch an und sagte entschuldigend, er rauche eigentlich selten oder gar nicht, ja, so. Und ich sagte, du, ich auch. Und dann mussten wir lachen. Und da sah ich, dass der so lacht wie ich. Das hatte ich vorher noch nie gesehen. Also das war mir gar nicht bewusst. Ich hatte mich nur hin und wieder dabei ertappt, dass ich irgendwie so lache, so denke, du lachst irgendwie so komisch. Aber gut, Mimik kann man nicht beeinflussen. Und dann sah ich in sein Gesicht und sah mich lachen sozusagen. Und da war irgendwie das Eis dann gebrochen, ja.
Ja, das ist eine schöne Anekdote. Lassen Sie uns dann noch mal ein bisschen Musik hören, Frau Stieler, vor den 14 Uhr Nachrichten in der Sendung. Danach gehen die Zwischentöne selbstverständlich weiter. Sie haben sich gewünscht einen Titel von Tom Waits, In the Neighborhood.
In the Neighborhood, ja. Das ist, ja, warum, Tom Waits. Weil Tom Waits hat mich eine ganze Zeit lang begleitet, in den 90er Jahren. Ich dachte, wow, das gibt's gar nicht, dass man mit so einer Stimme singt. Ja, das ist ja, das, ich fand das irgendwie unfassbar mutig auch, ja, dieses eher Krächzen, also ganz toll. Und In the Neighborhood war sozusagen der erste Titel von Tom Waits, den ich hörte und der mich.
Das war eher so Ihre Musik.
Das war eine Zeit lang, ja. Ich bin gar nicht
83
so.
83 ist der Titel, glaube ich, ist diese LP erschienen.
Ja, also war nicht in der DDR. Und ich höre den heute auch immer ganz gerne wieder, weil er hat so eine Stimmung, die mich total an meine jetzige Heimat irgendwie erinnert oder die ganz viel mit Brandenburg zu tun hat.
Mit der Uckermark.
Mit der Uckermark und mit lieben Nachbarn und mit einer gewissen Geruhsamkeit und
All the eggs chase the bacon on the frying pan. The whining dog pigeons by the steeple bell rope. And the dog sniffed the garbage bells over last night. And there's always construction work bothering you. In the neighborhood.
Well, Friday's the funeral and Saturday's the bride. Says got a pistol on the register side, and the goddamn delivery trucks they make too much noise. And we don't get our butter.
Die Zwischentöne heute mit Marietta Schwarz und der Drehbuchautorin Laila Stieler, die viele Bücher für Filme von Andreas Driesen geschrieben hat, zuletzt den preisgekrönten Gundermann, die aber auch schon viele andere Dinge in ihrem Leben gemacht hat, über die wir gleich noch sprechen werden. Sie war Producerin, Redakteurin, sie war Werktätige im Elektrokohlewerk. Zunächst aber noch ein Musiktitel, und zwar Beirut von Yasmin Hamdan.
شرب العرا لعب الورا خيل السبع صيد الحمام شرب العرا لعب الورا خيل السبع صيد الحمام رسم البرود لبس
Beirut war das von Yasmin Hamdan, der libanesischen Sängerin und, das kann man an dieser Stelle vielleicht ja auch mal erwähnen, Schauspielerin Laila Stieler, die hat ja mitgespielt in diesem Vampirfilm von Jim Jarmusch.
Jim Jarmusch,
ne?
Ja, hat sie sich
und
selber gespielt.
Und zwar in einem,
ne,
sehr tollen Film, finde ich. Only Lovers Left Alive heißt
ja,
da, glaube
ja,
ich.
Ja,
ne?
Ja. Ja, also, aber ich habe sie später erst entdeckt, oder beziehungsweise mein Mann hat sie entdeckt, oder ich habe sie entdeckt, das weiß ich jetzt gar nicht. Nein, ich habe einen Titel von ihr im Radio gehört, eben den Titel, den sie dort im Film auch singt. Und er schenkte mir später eine CD und habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil sich das so kreuzte und hat mir dann gleich noch eine besorgt.
Mhm. Gibt es eigentlich einen Film, der Sie so zuletzt richtig vom Hocker gerissen hat, wo wir über Filme sprechen?
Mhm. Ja, also da wir über Filme sprechen und da wir gerade über den Libanon sprechen, Kapernaum, das ist schon ein ziemlich toller Film von einer libanesischen Regisseurin über das Schicksal eines Straßenkinds. Der hat mich ziemlich umgehauen, ja. So, das lässt sich kaum in Worte fassen, ja, weil es so lebt von der von dem Staub der Straße tatsächlich, ja, und von diesem also zum einen armseligen Leben, das dieser Junge führt, ja, und von diesem zugleich unbändigen Lebenswillen, den der hat, ja. Also der hat mich stark beeindruckt. Und dann ganz anders im letzten Jahr, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Oh, den fand ich auch. Das ist eine Art Humor, das ist so unfassbar fein geschrieben, ja. Das ist so gut geschrieben und so auf den Punkt inszeniert, ja. In dieser Trauer und Komik und das mag ich wirklich sehr, wenn sich Figuren nach und nach so aufblättern und wenden und plötzlich so eine Vielfalt und so ein Reichtum kriegen, ja.
Und wenn Sie sagen, gut geschrieben, was heißt es dann? Also,
naja, wenn es einem auffällt, dann ist es schon mal interessant, ne? Wenn es einem auffällt, dass was gut geschrieben ist. Natürlich denken alle immer zuerst an die pointierten Dialoge, aber das ist
stimmt,
nicht,
ja.
Nicht allein ein gut geschriebenes Buch, sind nicht nur tolle Dialoge, ja. Also in erster Linie würde ich an Szenen denken, und zwar an Szenen, die, sagen wir mal, eine Wucht haben und eine Größe haben und in dem Fall auch eine gewisse Länge haben. Das gefällt mir auch immer sehr, ja, wenn also Szenen die Chance kriegen, nochmal dreimal die Farbe zu wechseln, bis sie auf den Punkt kommen. Ich finde es immer toll, wenn Komik und Tragik beieinander sind, weil ich glaube, das Leben ist so. Das Leben ist nicht nie nur das eine oder das andere. Und meistens beides zugleich. Und ich mag diesen Moment sehr und es gelingt wirklich selten, ja. Und das war in dem Fall, glaube ich, auch schon geschrieben und dann eben auch toll inszeniert, wenn einem das Lachen so im Halse stecken bleibt, ja, wenn etwas komisch ist und in dieser oder erbärmlich und in dieser Erbärmlichkeit komisch oder eben tief traurig.
Ja, woraus schöpft man da? Aus Beobachtungen? Also Sie haben es ja gerade schon gesagt, es gelingt nicht so oft. Mm. Man sieht das nicht so oft.
Mm. Ja, was ist das? Ist wahrscheinlich irgendwie so eine Haltungsfrage, nicht? Also es ist natürlich brauchst du eine gewisse Distanz dazu, ne, glaube ich, ja, um etwas, was eigentlich traurig ist, auch komisch zu finden. Gleichzeitig natürlich auch eine Menge Gefühl, um die Trauer zu erfassen, ja. Schwer zu schreiben. Hm.
Aber es ist jetzt nicht so bei Ihnen, dass es so Momente gibt, wo Sie sich eine innere Notiz machen aus dem realen Leben. Solche Szenen, wenn Sie ein Drehbuch schreiben, entstehen aus dem Denken heraus, ja? Aus dem sich vertiefen in den Stoff?
Nee. Das ist, glaube ich, wirklich eine Haltungsfrage. Es ist eine Frage, wie du an den Stoff rangehst, ja? Also nehmen wir mal Gundermann, ja? Also Gundermann wird konfrontiert am Anfang des Films mit seiner Stasi-Tätigkeit. Ein alter Bekannter sagt ihm, du, sag mal, bist du nicht der Grigori gewesen damals? Und plötzlich poppt etwas auf, was er eigentlich irgendwie in der untersten Schublade hat vergammeln wollen und nie mehr dran denken wollte. So. Und jetzt muss er sich damit auseinandersetzen und sagt, vielleicht habe ich mich mal ein paar Mal mit denen getroffen. Und der andere beharrt aber und sagt, also das war schon öfter und du erschienst mir auch eifrig. Gar nicht. Und da ist der Haken plötzlich gesetzt. Da muss er sich damit auseinandersetzen. Muss nicht, aber er tut es und fragt sich, ist da was drin? Ich war nicht eifrig oder doch? Und dann fängt er an nachzufragen. Und dann kriegt es sowas so ein bisschen Ödipushaftes, also ohne aber zur Tragödie zu werden. Ja, also er, der alles vergessen hat und vergessen wollte und verdrängt hat aus Scham, fängt an, sich zu erinnern, Freunde und Bekannte zu fragen und sich sozusagen sein eigenes Selbst von vor 15 Jahren und seine eigene Persönlichkeit, die inzwischen eine ganz andere ist, zu rekonstruieren. Und dieses sich wehren dagegen, das hat was Komisches auch, ja. Es hat auch was Komisches, natürlich unendlich Tragik, weil es um tiefe Überzeugungen geht, ja.
Was ja auch immer wieder interessant ist, dass man überhaupt dass diese Erinnerungen so unterschiedlich sind, ne? Also wenn Sie jetzt sagen, er muss sich seine Persönlichkeit wieder rekonstruieren über die Erzählungen der anderen. Also was da passiert, dass man ein ganz anderes Bild von sich konstruiert hat, als es vielleicht andere gemacht haben, oder?
Also so geht es ja jedem.
So,
ne?
Das meine ich. So geht es jedem.
So geht es jedem. Ja, also wir haben eine Zeit lang bei dem Buch auch tatsächlich direkt diese Erinnerungsebene verfolgt, also als eine Ebene, wo der eine sagt, Mensch, ich erinnere mich, du hast, also der Führungsoffizier zum Beispiel sagt, du hast doch gleich bei unserer ersten Begegnung schon deine Verpflichtungserklärung unterschrieben und Gundermann sagt, was, das stimmt doch gar nicht, habe ich gar nicht. Ja. Und du weißt nicht, stimmt es nicht, ja, wer hat nur eigentlich recht, ja. Und davon gibt es jetzt im Film immer noch ein paar Momente, wir haben das eine Zeit lang mal ein bisschen mehr verfolgt, bis uns klar wurde, dass das einfach auch ein Thema zu viel ist, ja. Aber als Thema finde ich es schon wichtig, insbesondere da, wo die Stasi-Akten immer so als unanfechtbare, objektive Kronzeugen herbeigerufen werden. So, ja, hier steht das in der Akte, du hast damals und so weiter.
Ich nehme das ganz anders wahr.
Ja?
Also mir kommt es eher so vor, als ob wir schon gelernt haben, dass man da differenzieren muss, was eine Stasi-Mitarbeit bedeutet.
Also ich hatte jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass das schon passiert. Ja, also vielleicht sind wir auf dem Wege, aber wenn Sie sich mal erinnern an André Holm, wie lange ist das her? Also der
Berliner linken Politiker.
Linken Politiker, ja, der in den Senat berufen werden sollte und dann aber nicht wurde, weil er eine EM-Vergangenheit hatte.
Weil er es auch nicht zugegeben hat, meine ich mich zu erinnern, sofort. Also ich glaube, das war so ein bisschen auch Salamitaktik, dass das so nach und so wie bei Gundermann.
Möglicherweise, vielleicht ist es so. Erstens, vielleicht ist es so, zweitens, vielleicht ist es menschlich, ja. Wer gibt schon gerne zu, einen Fehler gemacht zu haben, und vielleicht muss man den auch erstmal sozusagen realisieren für sich selber. Und dann, ich meine, da ging ja ohne Ansehen der Person und im Grunde auch ohne Relativierung ein Feuerwerk auf ihn nieder. Ne? Also ich, Ausgangspunkt war ja jetzt die Stasi-Akten, und wie objektiv kann man sie nehmen? Ja, so, und ich meine natürlich nicht, gar nicht objektiv. Ja, da sind Menschen dahinter, die wollten sich darstellen, die hatten auch spezielle Beweggründe, sich vielleicht also besser darzustellen oder besser zu erscheinen oder ihre EMs besser darzustellen, um, sagen wir mal, damit zu protzen oder keine Ahnung. Es gibt viele persönliche Beweggründe, denke ich, die in diesen Akten sich hinter so dürren Worten verstecken, diesen ganzen schrecklichen Substantivierungen, ja. Und die sind mitnichten objektiv, aber da stellt sich ja niemand freiwillig hin und sagt einsichtig, ja, das habe ich damals aufgeschrieben, weil ich wollte besser dastehen, ich wollte eine Beförderung oder was weiß ich, ja, so, oder es war mir einfach wichtig, mich selbst oder denjenigen, der da mit mir sprach, so und so darzustellen. Also das war im Übrigen auch interessant, als ich die Akten Gundermanns gelesen habe. Da musste ich mir ja auch ein Bild bauen, ja, von der Gesprächssituation, die da herrschte zwischen Führungsoffizier und Gundermann, sondern auch von diesem Führungsoffizier, der also Gundermann lange Jahre begleitete. Und da gibt es dann eben diese Treffberichte, und da schreibt dann also jemand über, wie der Treffbericht abgelaufen ist, wie der IM sich verhalten hat, worüber man gesprochen hat und so weiter. Ne? Und es gibt dann so Worthülsen, die müssen irgendwie überall, also Kampfbereitschaft und alles mögliche Schreckliche. Ja, so. Und ich merkte aber, also mal abgesehen davon, dass die alle handschriftlich waren und sich hinter der Schrift ja auch immer ein Mensch verbirgt, besonders wenn man so ganz fein schreibt, ja, so, dass dieser Führungsoffizier also bemüht war, zwar sich selbst natürlich und korrekt darzustellen und auch, dass er mal ernsthaft mit Gundermann geredet habe, wenn der mal wieder anderer Ansicht war und so, aber den auch irgendwie zu schützen, ja, so, also das war irgendwie so, zwischen den Zeilen kam das raus, ja, so.
Und die Berichte von Gundermann? Also er muss ja auch Berichte verfasst haben.
Er hat
haben.
Selber welche verfasst, ja, natürlich, ja.
Haben die literarische Qualitäten?
Also, ja, zum Teil. Also er hatte ja, das spielt im Film in einer Szene ja auch eine Rolle, einmal einen Auslandseinsatz. Da sollte er einen möglicherweise Menschenhändler, also angeblichen Menschenhändler, überführen. Ja? Also er sollte den sozusagen des Menschenhandels überführen, also im Gespräch, und sollte den nach Ost-Berlin einladen, und dort wollte die Stasi ihn verhaften. Und Gundermann sollte sich sozusagen als regimekritischen Künstler präsentieren. Ja, so. Und diese ganze Episode scheiterte daran, dass die also zusammen saßen, und Gundermann kriegte das am Anfang auch relativ gut hin, sich da irgendwie zu platzieren bei dem. Und es wurde aber im Laufe des Abends so viel Bier getrunken, dass der dann so betrunken war, dass er völlig aus der Rolle fiel und also mehr und mehr vergaß, welche Rolle er eigentlich zu spielen hatte, und immer mehr also wieder zu dem wurde, der er eigentlich war, ja. Und diese Begebenheit bedurfte ja am Ende auch sozusagen eines Berichts. Den hat er auf, weiß ich nicht, 10 oder 12 Seiten in Dialogform verfasst. Also das war im Grunde, konnte man sogar viel zu lang, konnte man nicht verwenden, ne, fürs Drehbuch, aber das war schon eine gute Vorlage.
Schön. Ja, hätte dieser Film vor 20 Jahren gedreht werden können? Also wenn wir jetzt schon bei Rekonstruktion von Erinnerungen sind und davon, wie man auf das Vergangene zurückblickt.
Ach, das weiß ich nicht genau. Weiß ich nicht. Also ich meine, ja, vielleicht, dann wäre sicher anders geworden. Dann hätten vielleicht andere Dinge eine Rolle gespielt, oder wir wären wahrscheinlich, aber das ist jetzt auch nur eine Spekulation, härter mit ihm ins Gericht gegangen, denke ich, ja. Also die Zeit macht doch milde, ne?
Und der Gundermann, so habe ich das empfunden, der entlastet auch.
Mhm.
Also er entlastet, weil er ist so ein Role Model und einfach eine starke Identifikationsfigur, würde ich denken.
Kann sein. Also ich meine, mir wurde ja anlässlich der Drehbucharbeit immer wieder gesagt, oder ich hörte immer wieder, oh, der ist aber nicht sympathisch, und der spannt seinem besten Kumpel die Freundin aus und dann ist er noch bei der Stasi und bereuen tut er auch nicht richtig. Also, ja. Aber ja, und ich fand das alles irgendwie menschlich und deshalb sympathisch. Also, aber da muss man natürlich auch erstmal irgendwie sich dazu durchringen, zu sagen, ja, trotzdem finde ich aber doch, ja. Und dass dann Leute sich damit identifizieren, war immer eine Hoffnung und das freut mich natürlich, wenn das tatsächlich so eintritt. Entlastend, keine Ahnung, vielleicht eben wegen dieses Moments, was ich eingangs sagte, ja, diesem Dafür und Dagegen sein, was ich von mir selber kannte und was ich auch von vielen anderen DDR-Bürger kannte, dass man sagt, ja, okay, gut, die Idee ist gut, aber es ist so scheiße gemacht, ja. Das muss doch auch anders gehen, ja. Und das war ja nach der Wende eigentlich auch nicht mehr so opportun zu sagen, ja, nee, eigentlich fand man das gar nicht so schlecht, ja. Man hat bei vielen, fand viele Sachen vielleicht sogar auch richtig gut.
Ja. Ich habe jetzt gerade vor kurzem das Buch, neue Buch gelesen von Ines Geipel. Die hat natürlich sozusagen eine ganz andere Sicht auf die Sache. Mhm. Interessant war eine Äußerung über die Lesart der DDR, dass sie sagt, sie hat den Eindruck, dass der Osten derzeit wieder ein Stück weit umgeschrieben wird. Wir vergessen relativ viel, wir vergessen auch die Härte, die harte Substanz dieser Diktatur, hat sie gesagt. Mhm. Da würden Sie wahrscheinlich genau das Gegenteil sagen, oder? Und wir haben doch eigentlich 30 Jahre nichts anderes getan, als über das sogenannte Unrechtssystem zu reden.
Naja, also das stimmt. Und ich finde auch, dass es beides geben muss. Ja, ich glaube, das eine widerspricht dem anderen nicht. Ja, natürlich sind haufenweise Biografien auch kaputt gegangen und hat man auf den Träumen rumgetrampelt von Menschen. Und natürlich gab es Betonköpfe und natürlich gab es eine ganz spezifische Form in der DDR von Hilflosigkeit, von gegen Wände rennen, die möchte ich nicht zurückhaben, auf keinen Fall. Ja, von Engstirnigkeit und Intoleranz, also und auch Grausamkeit. Ja, aber es gab eben auch andere Seiten, ja. Und es gab eben auch, also neben diesen, sagen wir mal, Phänomenen, die am linken und rechten oder am inneren und äußeren Rand sich befinden, gab es ganz viel normales Leben, ja.
Bevor wir hier jetzt eine Stunde durchreden, müssen wir unbedingt Musik spielen. Und ich suche schon die ganze Zeit den Titel, der in der Planung war. Wobei Planung ja gar nicht immer so das Gelbe vom Eis, wie wir schon gemerkt haben.
Na, warum spielen wir nicht Walk the Line?
Ja.
Hä?
Ja.
Oder?
Walk the Line, und zwar nicht in der Originalversion von Johnny Cash, sondern von Joaquin Phoenix.
Genau. Also das ist ein Film, der mir sehr, sehr viel Mut gemacht hat, diesen Gundermann zu schreiben. Also das geht, dass Musikerbiografien nicht irgendwie mit der Wiege anfangen und mit dem Sarge enden müssen, sondern dass man so um einen Konflikt herum und um eine schöne Liebesgeschichte herum erzählen kann. Da habe ich zum Beispiel auch den Audiotext mir ganz oft angehört, weil es hochinteressant ist, wie da handwerklich auch rangegangen wurde, ja, um diese Biografie zu erzählen. Und
nämlich?
Ach ja, das geht dann so ins Detail, nicht? Also wie erzählt man Bühnenszenen? Wie verbindet man eine dramatische Handlung mit einem Auftritt? Ja, also indem man sozusagen zum Beispiel immer den Auftritt, scheint jetzt eine Binsenweisheit, aber indem man den Auftritt des Musikers immer in eine dramatische Situation einbindet. Also nicht einfach nur, es gibt eine dramatische Situation, dann wird gesungen, dann geht die dramatische Situation weiter, sondern der Held, also in dem Fall Johnny Cash, muss sich beweisen. Er ist betrunken und will es nicht zeigen, oder er macht seiner späteren Frau June auf der Bühne einen Heiratsantrag. Also es gibt immer Situationen, die sozusagen korrespondieren mit der Biografie und mit dem Leben neben der Bühne sozusagen.
Mhm. Also zwei Stränge eigentlich, die parallel erzählt werden.
Ja, die sich dann auf der Bühne aber auch zusammenfinden. Das fand ich, also es war für mich erhellend, ja, also die ich zum ersten Mal einen Musikfilm geschrieben habe.
Okay, dann Musik.
I keep the ends out for the tie that binds. because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you.
Ja, das war I Walk the Line, gesungen von Joaquin Phoenix, der ja in diesem Biopic über Johnny Cash ihn gespielt hat und gewünscht hat sich, dass Laila Stieler, die Drehbuchautorin, die heute zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk ist.
Ja, vielen Dank für die Musik.
Ja, Frau Stieler, wir müssen noch mal ein bisschen in Ihrer Biografie zurückgehen. Und zwar würde ich total gerne auch über die Kinder von Golzow reden. Was ist die Verbindung von Laila Stieler zu dieser Langzeitdokumentation, die ja fast 50 Jahre lang lief, von Anfang der 60er Jahre bis ins Jahr 2007? Ihre Eltern bzw. ihre Mutter und ihr Stiefvater haben diese Doku gemacht.
Genau, die sind die Regisseure, das ist die Verbindung.
Ja.
Die saßen also mit uns ständig am Abendbrotstisch. Also nicht
die Kinder,
nicht lebendig, aber
das heißt, sie haben die
imaginär
ganze Zeit darüber geredet.
Ja, na, ich nicht, meine Eltern permanent. Ja. Also zunächst mein Vater, der ja damit angefangen hat, und meine Mutter stieß etwas später dazu. Und ich hatte ja irgendwie eine Vorstellung davon. Ich hab ja auch die Filme gesehen dann irgendwann, was die da machen und welche Filme da gedreht werden. Aber ich war ja noch ein Kind, ja. Also die Bedeutung.
Ja, als es begann, waren Sie noch gar nicht auf der Welt.
Ja, ja, genau, ja. 61, da war ich noch nicht geboren, ja. Mhm.
Ja, das ist eine Dokumentation. Sie beginnt mit der Einschulung einer Schulklasse.
Im Kindergarten im Grunde,
ja. Kindergarten,
beginnt
genau.
Im Buddelkasten regelrecht,
ja.
Ne? Und dann werden diese Kinder eingeschult. Und ein Jahr später besucht man sie wieder und guckt, wie machen die sich denn so in der Schule. Ist einer dabei, der sitzen bleibt? Ist einer besonders gut? Ist einer besonders schlecht?
Lebhaft? Einer besonders still?
Ja, ja. Ja, ja.
Ja, und das genau. Ist, wenn man sich das heute anguckt, wie soll ich das sagen, das funktioniert noch. Das ist sozusagen vom Schnitt, vom Text natürlich, wie es getextet ist, hat so ein bisschen was Historisches auch,
ja.
Aber es ist trotzdem auch vom Tempo und so, es hat mich sofort irgendwie in den Bann gezogen.
Ja, ja. Ich erinnere mich, dass ich den Film sah, wahrscheinlich habe ich ihn vorher schon mal gesehen, aber es gab eine Aufführung in Leipzig, auf dem Dokumentarfilmfestival in Leipzig, und ich war dabei und es gab wahnsinnig langen Applaus und ich war unendlich stolz und gerührt. Also nicht nur, weil dieser Film den Menschen gefiel, sondern weil ich auch das Gefühl hatte, ich bin jetzt hier Teil von etwas, was wirklich groß ist. Ja, also das, und das finde ich auch nach wie vor, ja, dass dieses Projekt, das hat nicht nur eine Länge, sondern hat eine Größe und hat eine Tiefe. Und ich habe das bei Lebensläufe, dem 4,5-Stunden-Film, den ich damals sah, habe ich das also ganz genau gespürt. Ja, das war eine, da steckte eine philosophische Tiefe drin und es spiegelte eben genau auch die DDR wieder. Und es war eine Melancholie dabei und natürlich auch ein gewisses Erschrecken, sage ich mal. Ja, wenn du siehst, wie aus so versponnenen und verträumten und lebhaften, offenen Kindern plötzlich, also zum Teil eben sehr langweilige Erwachsene werden, oder eben so Erwachsene, ja, so man dachte oft, naja, also ich dachte, ja, dass die DDR macht eben dann viel auch kaputt an Träumen und so weiter. Und viel, viel später habe ich erst kapiert, dass das irgendwie das Leben ist, ja, dass man irgendwie mit so ganz bunten Träumen anfängt und dass man sich dann auch so bescheidet und fügt und Kompromisse eingeht und dass das irgendwie eigentlich auch normal ist. Aber damals habe ich das als Kritik an der DDR und am System verstanden, wogegen niemand was sagen konnte, weil das Leben lief ja so, wie das Leben lief und alle wurden eben irgendwie groß und haben sozusagen dann gemacht, was nötig und möglich war. Ne?
Mhm. Alle haben auch ihre Zeit mal als Werktätige verbracht, ne? Wie Sie auch. Um jetzt mal so einen kleinen Schlenker,
ja, ein guter
zu Laila Stieler zu machen. Ich gehe mal davon aus, dass es Sie auch schon stark geprägt hat, dieses Projekt, oder? Und Ihre Eltern als Filmemacher.
Goldsum, ja, mit Sicherheit, ja. Also ich meine, wie gesagt, das ist jetzt nicht nur ein Witz. Mein Vater hat sehr, sehr darum gekämpft und meine Mutter mit ihm später auch, ja, das in der DDR überhaupt machen zu können. Also ich erinnere mich, dass er permanent an irgendwen irgendwelche Beschwerdebriefe schrieb, ja, oder Bittbriefe, um wieder Filmmaterial zu kriegen, um weiter drehen zu können und so. Das war nicht unbedingt geliebt, ja. Das war ja kein geradezu Vorzeigeprojekt, wo man sagt, ja, so ist die DDR. Ja, so toll, so glänzend, so schimmern, das ist es ja nicht, ja, es ist eben normal, ja, mhm. So. Und also das war sozusagen Teil meines Lebens und ich war als Kind auch schon ja relativ früh Teil dieser Filmfamilie, ja, so, also ich saß dann da in der Kantine mit rum, da im Dokumentarfilmstudio, ich saß mit am Schneiden in der Otto-Nuschke-Straße in Berlin, also damals Otto-Nuschke-Straße am Hausvogteiplatz. Und ich wurde zum Teil eben auch mitgenommen auf Festivals und habe ich mich gelangweilt. Diese Dokumentarfilme, ja, diese streikenden britischen Arbeiter und diese Bergarbeiter in, weiß nicht, Südafrika und irgendwelche Gewerkschaftsbewegungen irgendwo und und aber
okay, der Dokumentarfilm diese, ja, war nichts für Sie.
Nee,
ja?
Die Bilder sind aber hängen geblieben, nicht? Also ich sehe mich im Kino, ich habe genau Bilder vor Augen, ja. Also ich könnte das reproduzieren, diese Zeit, ohne Probleme. Ja. Und was natürlich auch, sagen wir mal, hängen geblieben ist, diese Faszination für Biografien, ja. So, ich meine, die kommt ja nicht von ungefähr, ja. So, also da ist bestimmt ein Großteil Prägung dabei. Und natürlich dann auch eine gewisse Geduld, ja, so.
50 Jahre.
Da bin ich noch nicht.
Warum eigentlich Goldsow? Also Goldsow ist ja ein Dorf an der polnischen Grenze. Die Eltern haben, sie haben in Berlin gelebt.
Also mein Vater würde antworten, warum nicht Goldsow? Aber ich glaube, Teil des Plans war natürlich auch, sagen wir mal, einer, also jetzt nicht in einer Stadt zu drehen, sondern auch tatsächlich auf dem Lande zu drehen, weil auf dem Lande, sagen wir mal, die größeren Entwicklungen erwartet wurden, die größeren sozialistischen Entwicklungen auch, ja, so, und weil die Landbevölkerung ja generell abgebildet werden sollte, sozusagen, also das gab auch einen Auftrag regelrecht, ne? Und dann liegt das Dorf im Oderbruch, was sozusagen so ein historischer Boden ist, nicht? Stark umkämpfte Gegend im April, Mai 1945, nicht? Also sozusagen so blutgetränkter Boden, ja, auf dem jetzt was Neues entsteht, auf dem wieder Kinder aufwachsen, also aus dem was Gutes werden soll, ja, so. Also wie so eine Saat, die aufgeht, ja, also das hat so einen gewissen Symbolcharakter, glaube ich, ja.
Und dieser Wunsch dann auch selbst in den Film zu gehen, wann kam der bei Ihnen? Also es gab ja dann auch vorher erstmal nochmal so einen Ausflug in den Journalismus, ne?
Ja, wobei ich durchaus mir auch Journalismus im Film vorstellen konnte, aber ja, wann war das? Also, das weiß ich gar nicht. Ich hatte zu Anfang, also wir wurden ja als Kinder wurden wir ständig gefragt, also gefühlt schon mit der ersten Klasse, was wir denn später mal werden wollen.
So wie
wollen,
in den,
ja?
Kindern,
so.
Sind
wir
auch in den Kindern von Goldsow. Das wird auch immer wieder
genau,
gefragt.
Genau. Ich meine, gut, nun fragt man ja Kinder ja immer mal, was, also aus Spaß, was willst du denn später mal werden? Ja, Lokführer und so weiter und Friseuse und so. Und aber das hatte in der DDR schon, sagen wir mal, einen drängenderen Charakter, weil das Leben hat ja so ein bisschen was von einer Rolltreppe gehabt, nicht? Also du bist da irgendwie eingestiegen und dann musste das gefälligst irgendwie nach oben gehen und immer so weiter, nicht? Also und links und rechts war eben zu, ja? Und ganz früh, glaube ich, wollte ich Clown werden und dann wollte ich auch mal Schriftstellerin werden, relativ lange Zeit, ja. Und dann kamen so die vernünftigeren Ideen, da wollte ich dann in der 11. Klasse schon ernst, schon wirklich ernsthaft befragt, Regionalwissenschaftlerin werden. Also da hatte ich mir irgendwas mit Arabistik vorgestellt, weil mich das interessierte, auch so herkunftsmäßig interessierte und weil ich die Sprache gern gelernt hätte. Das habe ich aber, da gab es eine Eignungsprüfung, die habe ich nicht hingekriegt. Und dann war ich plötzlich in Not. Also da war ich irgendwie aufgeschmissen, weil ich war relativ gut in der Schule und mich interessierte auch vieles und alles. Und ich wusste dann nicht, was suche ich jetzt, was Biologie oder keine Ahnung. Und mein Vater sagte, du als Journalist kannst du dich mit vielen Dingen beschäftigen. Da nimm doch das erstmal, sag doch das erstmal, dann kannst du ja immer noch gucken. Und das fand ich eine gute Idee. Und dann kam die Sache mit dem Journalismus auf. Und ich schrieb ja auch gerne und fing dann an, so eigene Artikel zu schreiben, Wandzeitung und so weiter. Und auch mal hin und wieder so für ein Filmecho hieß es, glaube ich, damals, als Schülerin. Und stellte mir so vor, dass ich in so einer Wochenzeitung wie der Wochenpost oder dem Sonntag, dem damaligen Sonntag, heutigen Freitag, dass ich da Journalist werden könnte. Aber stellte sich auch heraus, dass man eben beim Fernsehen auch Journalist sein kann, dass es da so Sendungen gibt, die vielleicht sozusagen der Sache auch nahe kamen. Und ich habe mich dann beim Fernsehen beworben. So.
Ja.
Und da habe ich auch eine Eignungsprüfung machen müssen, die habe ich bestanden. Und das Fernsehen sagte dann, ja gut, aber nach dem Abitur wünschen wir uns, dass unsere zukünftigen Journalisten ein Jahr in der Produktion arbeiten und möglichst einen Facharbeiter erwerben.
Ah,
jetzt haben wir den Bogen geschlagen.
Ja, ne? Nach ziemlich langer Zeit, wir haben es hingekriegt.
Ja.
Genau. Und dann arbeitet Laila Stieler ein Jahr in Berlin-Lichtenberg, an einem, finde ich, hochinteressanten Ort bis heute. Von damals kannte ich ihn nicht. VEB, Elektrokohle Lichtenberg, heute Dong Suan Center, der größte Vietnamesenmarkt angeblich Europas.
Wird wohl stimmen, ja.
So, was haben Sie da gemacht? Also was denn eigentlich Elektrokohle? Was wurde denn da überhaupt produziert?
Ja, elektrische Kohle, also das ist sozusagen so technische Kohle für Stromabnehmer, die, also kannst du von ganz klein benutzen, die in kleine Geräte eingebaut wird zum Übertragen von Strom, ja. In Straßenbahnen hat man das dann öfter, ne, als Stromabnehmer, aber auch so ganz große elektrische Kohlestäbe zur Stahlgewinnung wurden dort auch hergestellt. Also es ging von, sagen wir mal, Millimeter genau bis zu Tonnen, ja, elektrischer Kohle. Das sind einfach so bestimmte Legierungen.
So,
ja?
Industrieprodukte.
Industriekohle, ja, im Grunde. Ne? Also das hat mit der Kohle jetzt im eigentlichen Sinne nichts mehr zu tun. Ne? Das ist dann sozusagen die Kohle, die in der Industrie verwendet wird. Ne?
Ja, ich habe das mal nachgelesen. Ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Anodensteine, Kohlenstoff, Elektroden, Bogenlichtkohlen. Ja, und da haben Sie, hat man sich das vorzustellen, am Fließband gearbeitet? Oder?
Ja.
Ja?
Ja, genau, ja. Also ich meine, ich war ja ungelernt, ne? Also jetzt das, ich habe zwar meinen Facharbeiter gemacht, aber ich konnte ja jetzt keine Maschine einrichten oder so, ne? Und habe tatsächlich in der Schleiferei, also bei den ganz kleinen Kohlen am Fließband gesessen und immer so eine Bewegung gemacht, die Kohle sozusagen in die Schleifmaschine befördert.
Das hört sich nicht so aufregend an. Wie war das?
Nee, das war, ich war also größtenteils müde, glaube ich. Das fing irgendwann um 5:30 an morgens. Und nach der Schicht, die war, glaube ich, um 14 Uhr oder irgendwas zu Ende, bin ich dann in die Betriebszeitung gegangen und habe dort weitergemacht. Habe dort die zweite Schicht sozusagen gemacht.
Die Betriebszeitung?
Ja.
Ah, da haben Sie dann journalistisch gearbeitet?
Ja, genau.
Ah, okay.
Also, ich wurde dann, wenn die Zeitung fertiggestellt werden musste, wurde ich dann auch von der Produktion freigestellt. Das war auch so, die wollten eigentlich dort, die brauchten eigentlich keine Arbeiter in Elektrokohle Lichtenberg, ja, also Ungelernte schon gar nicht. Das war hochbegehrt, ja, es war auch, wurde auch sehr gut bezahlt, ja. Sie brauchten jemanden für die Betriebszeitung, ja.
Aha.
Ich bin da hin und habe gesagt, ich möchte hier arbeiten, und ich gesagt, brauchen wir nicht. Und dann sind sie mir hinterhergerannt und gesagt, was wollen Sie nochmal studieren? So, Journalistik, da können Sie doch hier in der Betriebszeitung arbeiten.
Aber die erste Schicht konnten Sie sich nicht sparen.
Wollte ich nicht, weil das war ja so gewünscht. Mhm. So, die hätten mir das erspart. Es war aber mein Wunsch, dann auch in der Produktion zu arbeiten.
Obwohl es so ein bisschen monoton war.
Ja, das war es hin und wieder. Aber ich habe ja auch meinen Facharbeiter gemacht dann dort, Facharbeiter für Sintertechnik. Mhm. Und es stellte sich dann nach ein paar Wochen oder Monaten heraus, dass die eine Sache durchaus die andere befruchtete. Ja? Also, dass ich Ahnung von der Produktion und von der Arbeit bekam und dann auch noch, sagen wir mal, einen theoretischen Einblick, ja, in das, was da passiert. Das half mir unheimlich, also mich auch in dem Werk zurechtzufinden. Ja? Das hat mir einen anderen Zugang ermöglicht. Das war ja auch eine der Ideen der DDR, ne? Der Bitterfelder Weg oder so, Künstler, Schriftsteller und so weiter in die Produktion. Ja? Mhm. Keine schlechte Idee.
Frau Stieler, ich schlage jetzt aber vor. Waterloo.
Ja, unbedingt. Höre ich einfach immer wieder gern. Ist ja inzwischen auch wieder ja, möglich, nicht?
Also, fällt vielleicht sogar in ihre VEB-Zeit.
Nein, das war früher. Also aber habe ich tatsächlich als Kind gehört. Ich meine, das wäre eine der Platten gewesen, die mein Vater, der als Regisseur schon früh auch Reisen ins westliche Ausland machen durfte, die er von dort mitbrachte. Also zumindest ist das meine allererste, sagen wir mal, Popmusik-Erfahrung. Ja? Also ich würde sagen, ich war so 8, 9 oder sowas, als ich ABBA für mich entdeckte und fand es ganz großartig.
Waterloo von ABBA hier in den Zwischentönen mit der Drehbuchautorin Laila Stieler, die mir gerade gestanden hat, als die Musik lief, dass sie diesen Titel mal ausgewählt hat für, ich würde jetzt, das klingt so nach Bad Taste Party, sie haben es genannt, intime Töne. Zusammen ja. Eine Party, die Andreas Dresen organisiert hat oder die sie mit ihm gefeiert haben.
Ja, das war schon eine ganze Zeit lang her, ja. Ja. Er tritt ja hin und wieder auch als DJ auf und den Abend hat er dann, glaube ich, auch als DJ gemeistert. Schon eine ganze Weile her, ja. Also das war vor Meryl Streep, da war aber noch peinlich, ja.
Ja, weiß ich nicht. Sie haben ja mit Andreas Dresen zusammen studiert an der Filmhochschule Babelsberg unter Lothar Bisky damals,
genau,
ne?
Genau.
Wie haben Sie den wahrgenommen?
Ja, wahrgenommen, ja, das war gar kein Ausdruck. Der war unser Lichtstern, also da an der Hochschule. Der fing quasi mit uns an, 1986. Und damit kam wirklich ein deutlich anderer Wind an der Hochschule als vorher. Also es war, weil er hatte sich das auf die Fahnen geschrieben, dass wir machen sollten, dass er uns so viel wie möglich erlauben wird oder ermöglichen wird, ja, was auch im politischen Sinne an kritischen Tönen. Wir sollten erstmal alles sagen, was wir sagen wollten. Ja, ein ganz toller Rektor und toller Mensch auch, ja. Mhm.
Was war denn damals interessant an Filmstoff?
Also es gab ja Übungen, die Regisseure machten. Da gab es eine breite Palette. Ich erinnere mich, dass in unserem Studienjahr, also wir zum Beispiel, also sagen wir mal dann wirklich schon auch öffentlichkeitswirksamen dokumentaren Filmübungen, einen Kurzfilm erzählten über einen jungen Mann, also mit Andy Dresen zusammen, über einen jungen Mann, der zur Armee kommt und zu Hause eine hochschwangere Frau zurücklässt. Das war also zum Beispiel eine Übung. Ja. Mhm. Ein Kollege von uns, Bernd Saarling, machte einen Film über einen jungen Punk. Die waren auch nicht so gerne gesehen, ja, also weil die sich sozusagen ja aus nicht unbedingt politisch, aber so, also aus gesellschaftlichen Normen rausnahmen, ja. Und eine Kollegin aus Ecuador, mit der arbeitete ich auch zu der Zeit zusammen. Wir machten einen Film über zwei Mädchen, die eine schwierige Freundschaft haben, weil die eine geht zur jungen Gemeinde in die Kirche und die andere ist sozusagen ganz linientreu und die versuchen darüber, über diesen politischen Disput ihre Freundschaft zu bewahren. Also solche Übungen schon politisch, aber sehr mit eigenen Handschriften. Das war, glaube ich, ein toller Jahrgang damals.
Diese zweite Hälfte der 80er Jahre, die letzten Jahre der DDR, haben Sie das an dieser Filmhochschule auch als so eine politisierte Zeit in Erinnerung?
Ja, sehr, ja. Also vor allen Dingen auch als eine Zeit, wo wir das Gefühl hatten, was bewegen zu können. Das mag ein Trugschluss gewesen sein. Ja, wir hatten tatsächlich die Idee, dass Kunst etwas bewirken kann, dass Kunst Änderungen bewirken kann, dass wir Diskussionen anstoßen können und dass sich durch die Diskussionen im Land was ändern würde. Ja, das war sozusagen.
Glauben Sie das heute nicht mehr?
Klingt jetzt blöd. Eigentlich doch, ja. Eigentlich schon noch, ja, natürlich, ja, klar. Ja, sonst würde ich gewisse Sachen, so wie NSU zum Beispiel, nicht machen, ja. Das war mir sehr wichtig, das Projekt, ja.
Finden Sie eigentlich, dass Drehbuchautorinnen angemessen gewürdigt werden?
Da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Also bei Drehbuchautoren wie Autorinnen finde ich, obwohl da jetzt sich doch einiges bewegt, finde ich noch Bedarf sozusagen an öffentlicher Anerkennung. Und zwar nicht nur Anerkennung, man schiebt es immer gerne in Richtung der Regisseure und Produzenten und vielleicht auch Redakteure oder so. Das mag im einen oder anderen Fall tatsächlich so sein, aber was sozusagen die Arbeitskollegen betrifft, da passiert auch schon viel, da ist auch viel Anerkennung. Was ich denke, spielt sich mehr in Richtung, sagen wir mal, Öffentlichkeit ab. Zeitungen, Radio, Fernsehen, auch Festivals, ja. Also da, wenn man mal Programmzeitungen aufschlägt, ne, wie oft wird der Drehbuchautor erwähnt? Oder Festivals, da wirst du auf Festivals eingeladen, schlägst die Programmzeitschrift auf und da steht nicht mal mein Name, ich soll aber gleich Gesprächsgast sein. Das finde ich seltsam. Mhm.
Schreiben Sie eigentlich gerade an der Serie? Das macht man ja jetzt gerade so als Drehbuch.
Ah, wirklich? Ja. Und ich habe mich sehr
für
gefreut.
Für Netflix?
Ja. Nee, nicht für Netflix, für den Haussender hier, für den RBB. Ich weiß nicht, ob es was wird. Es ist echt nicht nur eine Herausforderung, sondern was absolut Neues für mich. Es macht mir viel Spaß. Und ich mache das, weil mir der Stoff gefällt. Also den habe ich auch selber vorgeschlagen und ich mag den auch gern. Und weil ich.
Worum geht's denn?
Das sage ich nicht.
Ach, schade.
Nee. vielleicht werden Sie es sehen. Darüber kann ich noch nicht reden. Aber nur das noch. Ich habe immer die Tendenz, zu lang zu sein in meinen Drehbüchern. Und ich hatte gehofft, dass das jetzt bei der Serie anders sein würde, weil ich ja da Zeit habe und mich ein bisschen austoben kann. Und leider passiert es mir jetzt wieder, dass ich zu lang werde.
So, und ist das auch so eine neue Form des Schreibens in so einem Writers Room? Oder sind Sie in der Uckermark in Ihrem Haus mit Blick auf das Reh, was morgens vorbeiläuft und schreiben Ihre Dialoge?
Ja, letzteres. Also ich glaube, so Writers Room kompatibel bin ich nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, zu alt dafür, bin ich wahrscheinlich nicht. Bin ich wahrscheinlich noch nie gewesen. Ich bin auch nicht der WG-Typ gewesen. Ich bin schon auch, selbst wenn es einsam ist, ich bin auch ganz gerne allein und finde die Dinge in mir. Ich sage nicht, dass ich da alles finde und dass das immer und bei jedem funktioniert, aber mit mir klappt das im Moment mit mir selber noch ganz gut.
So, und wann können wir das denn jetzt sehen?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin also ja nur Drehbuchautorin.
Genau, und 12 Jahre dauert es ja auch schon mal, ne?
Ja, nee, ich glaube und hoffe, dass das schneller gehen wird. Also, ja, also vielleicht nicht in 12 Jahren.
Wir haben jetzt in dieser Sendung das Drehbuch meines komplett über den Haufen geworfen. Und jetzt müssen Sie mir sagen, ob eine schlechte Dramaturgie auch eine gute Dramaturgie sein kann. Und damit die Leute sich nicht wundern, warum ich am Ende der Sendung nochmal irgendwie sozusagen auf die Mitte, auf den mittleren Lebensabschnitt in Ihrer Biografie eingehe.
Ich soll Sie jetzt trösten. Ja, Dramaturgie ist dann interessant, wenn sie, sagen wir mal, nicht vorhersehbar ist. Ne? Also insofern.
Das war jetzt eine sehr diplomatische Aussage. Ja, Frau Stieler, wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Und wir haben noch eine Musik, zu der Sie auch noch was sagen dürfen. Bob Marley.
Bob Marley, ja. Bob Marley habe ich schon ganz lange ganz gern, weil der für mich so ähnlich wie Gundermann, ja, etwas verkörpert, was sehr traurig und sehr lebensprall zugleich ist. Also etwas Fröhliches und Melancholisches, ja. Und die Musik, die habe ich mir einfach immer aufgelegt, wenn es mir nicht gut ging.
Coming in from the cold. Hören wir gleich. Zuvor noch ein kleiner Hinweis auf die Zwischentöne nächste Woche. Zu Gast ist der Mediziner und Publizist Helmut Milz, dann im Gespräch mit Michael Langer. Ich bin Marietta Schwarz. Dankeschön, Frau Stieler, fürs Kommen. Hat mir großen Spaß gemacht.
Danke.
Und noch einen schönen Nachmittag.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.